Moin. So, ich weiß nicht, ob meine Stimme ganz durchhält. Ich hatte gestern vollen Einsatz bei uns hier auf dem IGS Sportplatz. Da war nämlich unsere Jugend aktiv. Die hat dort Run Buddy Run gespielt gegen 7 andere Teams, glaube ich. Und sie haben volle Power gegeben und voll geleistet und ich habe sie voll angefeuert. Und deshalb weiß ich nicht, man muss Prioritäten setzen. Und das war gestern definitiv der Fall. Auf jeden Fall mal einen großen Applaus lassen, die Helden. Ich weiß gar nicht, wie sie es hierher geschafft haben, so viel wie sie gelaufen sind. Es war auf jeden Fall ein Riesenspaß. Sehr schön. Aber heute geht es weiter in unserer Predigtreihe, der Heilige Geist. Wir wollen uns weiter mit diesem Thema beschäftigen. Wir haben vor 2 Wochen uns 3 Gedanken gemacht gehabt über den Heiligen Geist. Dass der Heilige Geist uns erfüllt, uns bewegt und uns befähigt. Das ist das Wirken des Geistes. Ihr dürft das auch gerne nachgucken bei uns auf unserem YouTube-Kanal. Da findet ihr die Videos unserer Predigten. Und wir haben uns beim letzten Mal darüber Gedanken gemacht, dass der Heilige Geist der Geist der Wahrheit ist. Der Wahrheit über Jesus und der Wahrheit über uns selbst. Und das ist quasi das, was als zweites Thema gewesen ist. Und heute wollen wir uns mit unserem dritten Thema beschäftigen, nämlich der Geist des Lebens. Der Heilige Geist, der Geist des Lebens. Und er will uns zeigen, wie wir Leben mit Jesus Christus gestalten können. Was das bedeutet, mit Jesus Christus zu leben. Der Geist des Lebens. Und ich möchte 3 Punkte gleich weitergeben. Die sind auch ein bisschen in der Schriftlesung auch schon angeschnitten gewesen. Die kamen da schon vor. Was das bedeutet, dass wir es mit einem Geist zu tun haben, der uns Leben schenkt und der uns zeigt, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Das erste ist, der Geist des Lebens bestätigt dir dein neues Leben mit Jesus. Der Geist des Lebens bestätigt dir dein neues Leben mit Jesus. Ich hatte darüber schon am Freitag so ein bisschen gesprochen bei den Männern. Wir hatten Männerabend in Ihausen. Und da hatte ich das schon mal erwähnt gehabt mit diesem Bild, mit dieser Bedürfnispyramide. Das ist ein bekanntes Bild, dass wir anfangen mit irgendwelchen Grundbedürfnissen wie Essen, Nahrung, mit Trinken und anderen Sachen. Aber dass jeder Mensch auch andere Grundbedürfnisse hat, die darauf aufbauen. Und vor allem ein zentrales Grundbedürfnis ist das Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit und Identität. Dass wir dazugehören. Das ist so das, was in dieser Mitte der Pyramide ist. Dass wir dazugehören. Dass wir einen Ort haben, wo wir hingehören. Und dieses Grundbedürfnis nach Identität wird oft auch dann schon gestillt und ist schon gegeben, wenn wir in einer stabilen Familienstruktur aufwachsen dürfen. Wenn wir wissen dürfen, hey, hier gehöre ich hin. Das ist mein Ort, das bin ich, da komme ich her. Diese Dinge sind uns oft dann mitgegeben in einer stabilen Familienstruktur, dass wir dort diese Fragen beantwortet bekommen. Aber das ist eben nicht für jeden gegeben. Manche haben Brüche in ihren Biografien, haben Erschütterungen. Und dann entsteht auch eine Unsicherheit darüber. Wenn man plötzlich nicht mehr diese Sicherheit darüber hat, wer bin ich eigentlich und wo gehöre ich hin? Wenn uns vielleicht auch diese Bezugspersonen fehlen, die uns das im Leben mitgeben können. Deshalb ist gesunde, stabile Familie so unglaublich wichtig. Und gerade wenn man noch jung ist und vielleicht solche Erschütterungen erlebt, kann das auch nachwirken und uns durch unser ganzes Leben hindurch verfolgen. Dass wir eben nicht die Antworten haben, die wir uns wünschen auf diese Fragen, auf diese Grundbedürfnisse unseres Lebens. Und der Geist des Lebens ist eben auch ein Geist, der uns unser neues Leben mit Jesus bestätigt, der uns darin auch sicher machen will, der uns auch eine Identität schenkt, der uns sagt, wer wir sind als Kinder Gottes. Dass wir Kinder Gottes sind. Wir haben das gerade gelesen gehabt. Ihr habt ja nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, dann müsstet ihr doch wieder Angst haben. Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Und weil wir diesen Geist haben, können wir rufen, Abba, Vater. Und derselbe Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also der Heilige Geist nimmt uns hinein in diese Identität als Kinder Gottes. Er sagt uns das zu. Wir dürfen dadurch eine ganz neue Sicherheit haben, eine Grundierung in unserem Leben, dass wir wissen, wer wir sind. Was bedeutet das, zu leben? Was bedeutet das, Mensch zu sein? Was bedeutet das, eben in dieser Welt unterwegs zu sein? Und das darf uns Sicherheit geben, egal wie viel wir Zweifel auch haben über unsere Identität. Hier in dieser Welt, im Zwischenmenschlichen. Egal wie verunsichert wir vielleicht über manches auch sind, was uns aus dem Takt auch gebracht hat durch Entwicklungen, durch Brüche, durch Erschütterungen in unserer Lebensgeschichte. Das, was wir wissen dürfen, ist, wir sind von Gott gewollte, geliebte und befähigte Menschen. Das ist eine Sicherheit, die wir uns immer wieder auch neu zusprechen lassen dürfen. Das ist gute Nachricht, das ist Evangelium, die wir verkündigen, die wir predigen, damit das tief in unser Herz hineinkommt. Wir sind von Gott gewollte, geliebte und befähigte Menschen. Das ist unsere Sicherheit, die uns Stabilität gibt, die uns auch unsere Bedürfnisse befriedigen will. Und der Geist will uns auch bestätigen darüber, dass wir wirklich auch zu Gott gehören. Dass wir eine Sicherheit auch darüber haben, dass wir am Ende auch bei Gott wirklich sein werden. Dass das nicht etwas ist, was immer in der Schwebe ist und unsicher bleibt. Und in Epheser 1 schreibt Paulus, weil ihr zu ihm, also zu Jesus gehört, hat Gott euch auch sein Siegel aufgedrückt. Dieses Siegel ist der Heilige Geist, den er versprochen hat. Denn ihr habt die Verkündigung der Wahrheit gehört, die gute Nachricht von eurer Rettung. Ihr habt diese Botschaft im Glauben angenommen und der Heilige Geist ist der Vorschuss auf unser Erbe, bis Gott uns als sein Eigentum endgültig erlöst. So dient das alles dem Lob von Gottes Herrlichkeit. Auch an anderen Stellen wird immer wieder betont, dass der Heilige Geist so etwas wie ein Pfand, wie ein Siegel ist. Hier wird vom Vorschuss gesprochen. Etwas, was uns gegeben ist, als eine Anzahlung, dass wir wissen dürfen, der Rest wird noch kommen. Der Rest wird noch kommen. Und so ist das auch in unserem Leben mit Jesus, dass wir hier jetzt schon immer wieder erleben dürfen, diese Zusagen des Geistes, diese Zusagen Gottes in unserem Leben, hey, du gehörst zu mir. Dass uns das zugesprochen wird durch andere Menschen, durch die Predigt, durch sein Wort, aber auch manchmal durch ganz tiefen Frieden in unserem Herzen. Und das sind Anzahlungen darauf, dass wir wissen dürfen, unser Weg, egal wie er uns durch dieses Leben hindurchführt, egal was auch vielleicht auf uns wartet, dieses Leben wird uns zu Gott führen, in Gottes neue Welt. Und so schenkt uns der Heilige Geist und so schenkt uns Gott als Heiliger Geist auch Sicherheit über unser Leben. Sicherheit über das, wo wir herkommen, eine Sicherheit darüber, wer wir eigentlich sind als Mensch. Und eine Sicherheit darüber, wohin es auch gehen wird. Das sind die Grundfragen, die Menschen oft haben. Woher komme ich, wer bin ich und wohin gehe ich? Und darauf finden wir Antworten in Gottes Wort und in Gottes Gegenwart. Und unsere Identität eben als Kinder Gottes, dass wir wissen dürfen, wir gehören zu Gott, wir gehören in seine Gemeinschaft, bedeutet auch, dass wir einen persönlichen Zugang und eine persönliche Beziehung mit Gott führen können. Dass wir mit ihm im Gespräch sein dürfen und ein Schlüssel dafür ist das Gebet. Und das ist der nächste Punkt, wo uns der Geist des Lebens auch weiterhelfen kann. Der Geist des Lebens erfüllt dein Gebet mit Leben. Der Geist des Lebens erfüllt dein Gebet mit Leben. Gebet ist wichtig, nicht nur im Christentum, sondern Gebet ist auch ein zentraler Teil vieler anderer Religionen. Aber ich glaube, es gibt sehr wohl ziemlich große Unterschiede zwischen dem, wie wir Gebet von der Bibel her verstehen und wie es in anderen Religionen auch umgesetzt wird. Oft ist es dort verbunden mit festen Formeln. Ich muss gewisse Sätze aufsagen, vielleicht auch wiederholen. Ich brauche dazu Hilfsmittel, vielleicht Fahnen oder Drehkörper, die mir helfen, dass ich dadurch irgendwie in eine Stimmung komme, die mich diesen Göttern näher bringt. Manchmal ist das auch nah dran an einem magischen Verständnis. Ich bringe den Göttern die richtigen Worte oder die richtigen Opfer und dann tun sie das, worum ich sie bitte. Das ist in vielen Religionen das, wie Gebet verstanden wird. Aber das christliche Gebet hat einen ganz anderen Charakter. Es unterscheidet sich fundamental von jeder Vorstellung von Magie, als würden wir Gott mit unseren Gebetsformeln dazu bringen, dass er das tut, was wir möchten. Es geht auch nicht darum, dass wir Gott milde stimmen müssten, dass wir ihn besänftigen, damit er unsere Felder wachsen lässt und uns Regen oder Sonne schenkt oder gerade das, was wir brauchen. Es geht nicht darum, Gott zu bestechen oder ihn zu schmeicheln, damit er uns gnädig gestimmt ist. Weil die Bibel sagt uns, Gott ist uns sowieso gnädig gestimmt. Gott ist sowieso für uns da. Gott ist sowieso von seiner Sicht aus an unserer Seite. Wir müssen Gott nicht gnädig stimmen, sondern Gott blickt schon gnädig auf uns. Und wir müssen uns fragen, wie komme ich jetzt in diese Gegenwart Gottes? Und dazu ist das Gebet zentral, denn Gebet ist Beziehung. Gebet ist Beziehung, nicht Bestechung. Gebet ist Begegnung, nicht Magie. Wir dürfen im Gebet zu diesem Gott kommen, der uns mit seiner Liebe anschaut. Und wir dürfen vor diesem Gott unser Herz öffnen. Wir dürfen unsere Ängste aussprechen. Wir brauchen keine Angst zu haben, uns vor Gott aufzutun, unsere Sorgen zu nennen, auch unsere Dankbarkeit und unsere Freude, aber auch natürlich unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse aussprechen. Gott, das ist das, was ich mir von Herzen wünsche. Wir dürfen uns aufmachen vor Gott, wir dürfen uns eben ganz öffnen und damit auch verletzbar machen vor Gott, in dem Wissen, wie ich schon letzte Woche gesagt habe, dass Gott uns nicht verletzen wird. Wir dürfen unser ganzes Leben mit Gott teilen. Und wir dürfen Gott Anteil nehmen lassen an unserem Leben. Das ist Gebet, Beziehung und Begegnung. Aber ich kriege doch immer wieder mit, dass Menschen auch vielleicht Angst haben davor. Angst haben, einfach auch frei zu beten. Angst haben, einfach was auszusprechen, weil sie Sorge da ist, habe ich das richtig ausgesprochen? Kann ich Gott vielleicht verärgern mit dem, was ich sage? Wird Gott mich überhaupt verstehen, wenn ich das ausspreche? Da ist manchmal doch auch Unsicherheit da und auch manchmal flieht man dann in vorgefertigte Gebete, was überhaupt kein Problem ist. Das kann ein Hilfsmittel sein, vorgefertigte Gebete. Aber Gott wünscht sich, dass wir ihm ganz frei und offen begegnen, mit unseren ganz eigenen Worten ihm das bringen, was in unserem Herzen ist. Und diese Sorge ist nicht neu. Die Sorge hatte Paulus auch schon vor Augen, als er in Römer 8 schreibt, in gleicher Weise steht uns der Geist Gottes dabei, wo wir selbst unfähig sind. Wir wissen ja nicht einmal, was wir beten sollen. Und wir wissen auch nicht, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen. Doch der Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Dies geschieht in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. Aber Gott weiß ja, was in unserem Herzen vorgeht. Er versteht, worum es dem Geist geht, denn der Geist tritt vor Gott für die Heiligen ein. Keine Angst davor zu beten, keine Angst davor, falsche Worte zu benutzen, keine Angst davor, Gott zu verärgern, sondern Paulus macht uns hier Mut. Er macht uns hier Mut zu beten, weil es nicht darum geht, dass wir das Richtige sagen, sondern weil es darum geht, dass wir es mit dem richtigen Herzen tun. Das ist das, worauf es ankommt. Und deshalb macht der Mut, hey, bete einfach los. Bete einfach los. Selbst wenn du nur stotterst und stammelst, das spielt keine Rolle. Selbst wenn du nicht mal weißt, welche Worte du überhaupt benutzen sollst, es spielt keine Rolle. Du kannst im Grunde dabei nichts falsch machen. Du kannst nichts falsch machen. Wenn du den Wunsch hast, Gott im Gebet zu begegnen, mit der richtigen Haltung des Herzens, dieser aufrichtige Wunsch, Gott nahe zu kommen, kannst du im Gebet nichts falsch machen. Weil der Geist Gottes weiß ja, was wir eigentlich sagen möchten. Und selbst wenn wir es nicht richtig aussprechen können, spricht er es für uns aus. Und selbst wenn wir gar keine Worte finden, selbst wenn wir ohne Worte einfach nur Gefühle in uns haben, die wir zu Gott bringen, versteht Gott genau, was wir wollen und was uns wichtig ist, was wir aus und sprechen und ausdrücken wollen. Gott versteht uns. Durch seinen Geist betet er. Mit sich selbst redet Gott dort. von unserem Herzen her zu sich selbst. Er versteht uns. Und deshalb ermutigt uns Paulus zum Beispiel in Epheser 6, betet und bittet zu jeder Zeit, lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Seid dabei stets wachsam und hört nicht auf, auch für alle Heiligen zu beten. Gebet gehört zu unserem Leben mit Gott dazu. Gebet gehört zu unserem Leben mit Gott dazu. Und die Formen können da ganz unterschiedlich sein. Jeder von uns hat einen anderen Zugang, wie er betet. Es gibt Menschen, die führen Gebetstagebücher, die beten in schriftlicher Form. Es gibt Menschen, die brauchen vielleicht auch gerade für den Anfang eben die Hilfe von vorgefertigten Gebeten. Die andere ausgesprochen, wo sie sagen, ja, das drückt genau das aus, was in meinem Herzen gerade ist, vollkommen okay. Es gibt Menschen, die singen und beten, indem sie singen. Es gibt Menschen, die tanzen oder was auch immer. Also es gibt so viele Formen von Gebet. Da dürfen wir mutig sein. Wir dürfen entdecken, was ist die Art und Weise, wie ich das am besten ausdrücken kann, wer Gott für mich ist und was ich ihm auch weitergeben möchte, was ich ihm sagen möchte. Auch der Ort dafür kann ganz unterschiedlich sein. Die stille Kammer bei dir zu Hause, einfach in deinem Zimmer, in aller Ruhe und Abgeschiedenheit. Manche kommen gerne hier auch ins Gemeindezentrum oder es gibt die Hauskreise, es gibt Gebetsgruppen, dass man auch miteinander betet, Formen findet, zusammen zu beten, laut auszusprechen oder einfach zusammen zu sitzen. Ich möchte euch ermutigen, da ganz mutig zu sein, immer wieder auch neu zu gucken, wie kann ich das, was in meinem Herzen ist, was ich Gott ausdrücken möchte, wie kann ich ihm das weitergeben? Aber keine Angst zu haben, keine Angst davor zu haben, etwas falsch zu machen. Weil wir eben seine Kinder sind. Und wenn Kinder zu uns kommen und sie vielleicht noch gar nicht sprechen gelernt haben, wenn es das kleine Babys sind oder eben Kinder, die anfangen erst zu reden, dann stammeln sie manchmal auch und andere verstehen überhaupt nicht, was die gesagt haben. Aber als Eltern weiß man, was die meinen. Man versteht das. Man weiß genau, weil man sie kennt. Man weiß, wie sie klingen. Man weiß, was sie gerade vielleicht bewegt. Und wir verstehen das. Und so versteht Gott auch das, was wir ihm weitergeben, selbst wenn es kein anderer verstehen würde. Gott versteht dich. Gott will, dass du ihm begegnest. Und Gott begegnet dir, wenn du ihn suchst. Und das Dritte, was wir dann auch lernen dürfen, ist, der Geist des Lebens lässt die Saat des neuen Lebens in dir aufgehen. Der Geist des Lebens lässt die Saat des neuen Lebens in dir aufgehen. Und über das, was ich hier anschneiden werde, könnte man auch nochmal ganze Predigtreihen auch halten. Der Geist Gottes bestätigt eben unser Leben mit Jesus und er hilft uns durch Gebet, wie wir gehört haben, unsere Beziehung zu Gott zu festigen. Aber der Geist hilft uns eben auch dabei, dass das neue Leben, das Gott uns zugesagt hat, wirklich Früchte trägt. Dass das neue Leben, das er in uns hineingelegt hat, dass das wirklich anfängt, unser Leben zu verändern. Und wir lesen in der Bibel von der Frucht des Heiligen Geistes. Ich werde das später nochmal auch vorlesen. Und wie gesagt, über dieses Thema Frucht des Heiligen Geistes kann man ganze Predigtreihen gestalten, sich mit jedem einzelnen Aspekt davon auch beschäftigen. Aber was genau ist jetzt diese Frucht des neuen Lebens? Wie drückt sie sich aus? Was macht diesen veränderten Menschen aus, der so von Gottes Geist berührt worden ist? Ich habe ein Zitat mitgebracht, was das, finde ich, sehr gut zusammenfasst, bevor wir uns gleich auf diese Frucht des Geistes auch einlassen. Die Frucht des Geistes ist nicht Aufregung, Begeisterung oder Rechtgläubigkeit, dass wir alles richtig verstehen. Die Frucht des Geistes ist Charakter. Charakter. Persönlichkeit. Das ist das, was Gott in uns heranreifen lassen möchte. Er will uns Menschen zu Persönlichkeiten machen. Er will an unserem Charakter ansetzen, weil alles andere daraus entspringt. Das ist das, woran Gott arbeiten möchte mit uns. Nicht, dass wir alles richtig verstehen müssen und nicht, dass wir immer mit einem Lächeln und mit Begeisterung durchs Leben gehen müssen, sondern dass wir erstmal an dem ansetzen, wer wir als Mensch eigentlich sind. An unserem Charakter, an unserer Persönlichkeit. Und das behaltet im Hintergrund, wenn wir uns jetzt die Frucht des Geistes auch anschauen wollen. Und ich lese dazu einige Verse aus Galater 5, wo Paulus genau das auch ausspricht zu den Galatern, die das ein bisschen vergessen haben. Die haben vergessen, worum es geht, und die haben sich wieder in eine Unfreiheit bringen lassen, und Paulus möchte sie zurück in die Freiheit bringen. Und er sagt zuerst, und das klingt vielleicht erschreckend, er sagt zuerst, wie wir nicht sein sollen. Galater 5, Verse 19 bis 26. Es ist ja offensichtlich, was eure menschliche Natur hervorbringt. Unzucht, Unsittlichkeit und Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Wut, Eigennutz, Uneinigkeit, Lagerbildung, Neid, Fress- und Trinkgelage und Ähnliches. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe, wer sich so verhält, wird keinen Anteil am Reich Gottes erben. Der Geist dagegen bringt als Ertrag Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Gegen all das hat das Gesetz nichts einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine menschliche Natur ans Kreuz genagelt mit allen Leidenschaften und Begierden. Wenn wir durch den Geist Gottes das Leben haben, wollen wir auch aus diesem Geist heraus unser Leben führen. Wir sollen nicht überheblich auftreten, einander nicht herausfordern und nicht neidisch aufeinander sein. Der Geist Gottes bringt uns Frucht in unser Leben hinein, und diese Frucht ist Charakter, ist Persönlichkeit, die sich darin zeigt, wie wir anderen Menschen begegnen, wie wir miteinander umgehen, wie wir auch unsere Unterschiedlichkeiten aushalten. Und darüber sprechen wir beim nächsten Mal, wenn es um den Geist der Einheit geht, trotz aller Vielfalt, die wir bei uns haben. Und das Wichtige ist, auch wenn man diese Liste so liest, nicht zu vergessen, es geht hier nicht um Vorschriften und es geht hier nicht um Regeln und Gebote. Die Frucht des Geistes ist nicht eine Liste von Dingen, die wir tun dürfen und die wir lassen müssen. Denn wir haben ein Problem, wenn wir uns auf Vorschriften und Regeln fokussieren, wenn wir das in den Mittelpunkt stellen. Das führt dazu, dass wir uns auch immer wieder bewusst werden, wo wir daran scheitern. Kein Mensch kann all diese Sachen einhalten. Kein Mensch kann so vollkommen leben, wie es eigentlich gut und richtig wäre. Und das führt dazu, dass wir immer unsere Übertretungen sehen und dass wir dann in Schuldgefühlen landen, dass wir Versagensgefühle haben. Ich kriege das ja doch nie hin. Vorschriften und Regeln führen dazu, dass wir uns immer wieder bewusst werden, ich kriege das einfach nicht hin. Und auf der anderen Seite produzieren Vorschriften und Regeln auch den Raum für Heuchelei und Überheblichkeit. Guck mal, wie toll ich das hinbekomme. Und schau mal, du kriegst das nicht hin. Und auch das ist ganz bestimmt nicht im Sinne Gottes. Und ich versuche das mal mit einer Grafik deutlich zu machen. Gott will nicht, dass uns Regeln und Gebote von außen einwirken, und dass wir mit dieser Stimme im Kopf rumlaufen, so musst du, von anderen Menschen, mit dem erhobenen Zeigefinger, so musst du. Gott will nicht, dass das auf uns von außen eindrückt, weil es eben genau zu dem führt, was ich gerade beschrieben habe. Dass wir mit Schuldgefühlen belastet sind. Dass wir merken, was der von mir verlangt, das kann ich gar nicht einhalten. Aber er möchte eben auch keinen Anlass für Heuchelei geben. Dass wir das, was wir nicht hinbekommen, versuchen irgendwie möglichst aus der Öffentlichkeit rauszuhalten, einen schönen Anstrich zu geben, möglichst fromm und erfolgreich in dieser Hinsicht und bloß nicht über meine Schwäche reden, bloß nicht über das nicht reden, was ich nicht hinbekomme. Und er möchte auch nicht, dass wir das als Möglichkeit nutzen, damit wir uns über diese Regeln gegenüber anderen definieren. Dass man die Regeln einhält, um sein eigenes Ego zu boosten, nach oben zu pushen. Und dass man dann auf andere herabschaut, die es nicht hinbekommen. Und dass man sich dann besser fühlt. Guck mal, ich kriege das zumindest ein kleines bisschen besser hin als der andere. Alles das, Schuldgefühle, Heuchelei, Überheblichkeit, alles das ist weit entfernt von dem, was der Heilige Geist in uns bewirken möchte. Was aber ist denn Gottes Idee und wieso haben wir dennoch diese Regeln und Vorstellungen von dem, was ein Leben ausmacht in Gottes Wort. Was ist Gottes Idee? Was ist die Frucht des Geistes? Die Frucht des Geistes wächst auf dem Boden eines von der Liebe Gottes berührten Herzens. Die Frucht des Geistes wächst auf dem Boden eines von der Liebe Gottes berührten Herzens. Das ist ein Schlüssel. Die Richtung muss sich ändern. Nicht Druck von außen, sondern Wunsch von innen. Von innen dieser Wunsch, der dann nach außen wirkt. Und statt du musst, kommt die Frage, was kann ich tun? Was kann ich dann tun, wenn Gottes Liebe mein Herz berührt hat? Was bedeutet das jetzt dafür, dass ich mit anderen Menschen im Umgang bin? Wie kann ich mit diesen Menschen umgehen? Kein du musst, sondern ich frage mich selbst, was kann ich tun? Und ich frage das an Gott. Gott, was soll ich tun? Was bedeutet das jetzt, wenn ich verstanden habe, wie sehr du mich liebst? Jesus, wenn ich sehe, wie du mit anderen Menschen umgehst, was bedeutet das für mich? Wie kann ich deinem Vorbild folgen? Was bedeutet es jetzt, mit Gott zu leben? Und dann komme ich eben mit dieser Frage zu Gott und frage ihn, wie sieht jetzt ein Leben nach deinen guten Vorstellungen aus? Ich habe verstanden, dass ich andere lieben soll, weil du mich liebst, Gott. Was bedeutet das jetzt? Wie sieht so ein Leben aus? Und dann bitte ich ihn, zeig mir deine guten Ideen für mein Leben. Zeig mir deine guten Gedanken für ein von Liebe erfülltes Leben. Und er sagt mir das dann. Und er zeigt mir, weißt du was, wenn das wirklich dein Wunsch ist, wenn du das wirklich verstanden hast und wenn du dieses Verlangen danach hast, ein von Liebe erfülltes Leben zu leben, dann bedeutet das das und das und das. Und dann ist das nicht Druck von außen. Dann ist das nicht der erhobene Zeigefinger. Dann ist das nicht der strafende Gott, der nur darauf wartet, dass ich etwas falsch mache. Sondern dann bin ich das, der Gott den Raum dafür öffnet, dass er mir seine guten Gedanken gibt. Und dann hat das eine ganz andere Wirkung in meinem Leben. Eine Wirkung, die nicht in Heuchelei endet, weil ich weiß, ich kriege das ja gar nicht hin. Und ich komme trotzdem und frage immer wieder nach und versuche das. Und da ist auch kein Grund zur Überheblichkeit, weil ich weiß, ich bin gar nicht besser als der andere. Und Überheblichkeit ist sowieso kein Ausdruck von Liebe. Sondern ich darf dann einfach mit großer Freiheit zu Gott kommen und mich von ihm verändern lassen. Und diese Idee bestand schon im Alten Testament, das wurde uns vorhergesagt in Hesekiel 36. Dann gebe ich euch ein neues Herz. Ich gebe euch nicht neue Regeln, sondern ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Und das tote Herz aus Stein nehme ich aus eurem Leib. An seiner Stelle gebe ich euch ein lebendiges Herz aus Fleisch. Meinen Geist gebe ich euch. Und damit sorge ich dafür, dass ihr meine Anordnungen beachtet und meine Gebote bewahrt und befolgt. Nicht von außen, von innen. Weil es euer Wunsch ist. Weil ihr verstanden habt, dass das gut ist. Dass meine Ideen für euch gut sind. Und wenn ihr das in euch sacken lasst, in euch wirken lasst, dann werdet ihr den Wunsch haben und ihr werdet die Fragen stellen und ich werde euch antworten. Frucht des Geistes ist nicht Aufregung oder Rechtgläubigkeit, sie ist Charakter. Charakter. Gott will keine Menschen, die ohne Nachdenken und ohne eine Wahlmöglichkeit einfach nur Regeln umsetzen. Die einfach nur Listen abhaken, die einfach nur Dinge tun. Egal, was das mit den anderen macht, egal, ob sie überhaupt verstanden haben, worum es dabei geht. Sondern Gott will Menschen, die von Gottes, von seiner Liebe berührt worden sind. Und die sich jetzt von seiner Liebe und seinen guten Gedanken prägen und verändern lassen wollen und dadurch immer menschlicher werden. Immer menschlicher werden, so wie Jesus Mensch gewesen ist. Das Vorbild dafür, was es heißt, Mensch zu sein. Er ist unser Maßstab für das, was es heißt, Mensch zu sein. Jesus immer ähnlicher zu werden. Unser Musterbeispiel für einen Menschen nach dem Herzen Gottes. Das ist das, was der Heilige Geist in uns bewirken will. Das ist die Frucht des Heiligen Geistes. Dass wir ein Herz haben, das von Gottes Liebe berührt worden ist und sich danach sehnt und fragt, was bedeutet es jetzt, diese Liebe weiterzugeben, mit anderen Menschen unterwegs zu sein, ihnen zu begegnen, mit ihnen unterwegs zu sein. Der Geist des Lebens bestätigt dir dein neues Leben mit Jesus. Er beantwortet die Grundbedürfnisse deines Lebens, die Grundfragen nach woher und wer bin ich und wohin gehe ich. Und er bestätigt dir, dass du zu Gott gehörst. Wenn du an Gott glaubst, wenn du das willst, dann gehörst du zu Gott durch Jesus Christus. Der Geist des Lebens erfüllt dein Gebet mit Leben. Du brauchst keine Angst zu haben, Gott zu begegnen im Gebet. Du kannst nichts falsch machen. Du kannst nichts falsch machen, sondern darfst frei und mutig beten, weil der Heilige Geist alles, was du sagen willst, zu Gott bringt und es so ausdrückt, dass Gott genau weiß, was du meinst. Er versteht dich. Und der Geist des Lebens lässt die Saat des neuen Lebens in dir aufgehen. Nicht mit Regeln und Geboten von außen, nicht mit einem Du musst, sondern er berührt dein Herz. Und dort wächst diese neue Saat auf und fragt, was kann ich tun? Wie kann ich lieben? Was bedeutet es, mit dir unterwegs zu sein? Und Gott wird dir die Antworten darauf geben. Amen.